Das heilige Evangelium geht geschrieben bei Johannes im 6. Kapitel.
Ehre sei dir, Herr.
Das Volk sprach zu Jesus: Was tust du für ein Zeichen, auf das wir sehen und dir glauben? Was wirkst du? Unsere Väter haben Manna gegessen in der Wüste, wie geschrieben steht. Brot vom Himmel gab er ihnen zu essen. Da sprach Jesus zu ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, nicht Mose hat euch das Brot vom Himmel gegeben, sondern mein Vater gibt euch das wahre Brot vom Himmel. Denn dies ist das Brot Gottes, das vom Himmel kommt und gibt der Welt das Leben. Da sprachen sie zu ihm: Herr, gib uns allezeit solches Brot. Jesus aber sprach zu ihnen: Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, den wird nimmermehr dürsten. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus.
Lob sei dir, o Christus.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Was diesem Evangelium vorausgeht, ist die Brotvermehrung, die wir alle kennen am See Genezareth. 5 Brote und 2 Fische. Niemals kann man damit eine so gewaltige Menge von Menschen satt bekommen. Denn zu den genannten 5000 Männern in dieser Geschichte müssen noch die Frauen und die Kinder gerechnet werden, die dazu kamen. Auch die 200 Silbergroschen sind lachhaft wenig, entsprechen sie doch etwa dem Jahreslohn eines Tagelöhners. Ein hoffnungsloses Unternehmen, diese Menschen auch nur annähernd satt zu bekommen. Es sei denn, man hat Jesus dabei. So jedenfalls hat sich auch der Evangelist Johannes das gedacht, mit Recht. Und um die Situation noch auf die Spitze zu treiben, betont der Evangelist noch, dass sogar 12 Körbe Essensreste übrig geblieben sind. Man darf mit Fug und Recht behaupten, Johannes übertreibt vielleicht ein wenig. Aber genauer betrachtet geht es dabei nicht darum, die Not zu lindern und den Menschen satt zu bekommen. Denn Hunger ist kein Problem bei den Menschen, die dort zusammenkamen. Johannes weiß, was Menschen wollen. Sie wollen eine Sensation sehen. Also muss ein Wunder geschehen. Die Geschichte von der Brotvermehrung wird 6-mal in der Bibel erzählt. Und auch sonst mangelt es ja in der Heiligen Schrift nicht an Wundergeschichten. Ich vermute einmal, Sie könnten mir auch alle auf Anhieb ein Wunder nennen, das Sie schon einmal im Leben erlebt haben oder vielleicht noch erleben werden. Mir fällt da zum Beispiel ein, an den Wundergeschichten Jesu, die mich sehr beeindrucken, wie Jesus Wasser in Wein verwandelt hat oder er den Bartimäus wieder sehend machte. Dann gibt es die Sturmstillung und wie Jesus über das Wasser wandelt und. Vieles. Viele hat er geheilt oder zum Leben wieder erweckt. Um Jesu Wunder zu erzählen, muss man gar nicht so bewandert sein in der Bibel. Wunder sind bekannt. Und Wunder sind beliebt, weil sie leicht einprägen, selbst wenn wir daran zweifeln und das nicht verstehen können. Die tiefe Sehnsucht der Menschen nach Wundern lässt sich erklären. Es ist wohl so, dass bei aussichtslosen Situationen nur noch ein Wunder helfen kann, wie es ja auch sprichwörtlich gesagt wird. Wo Menschen nur noch auf Wunder hoffen können, sind Ärzte mit ihrem Latein am Ende. Keiner weis mir einen Weg. Und so hoffen die Menschen seit jeher auf Wunder. Denn Hoffnung ist das, was die Menschen am Leben erhält. Die Hoffnung wider alle Vernunft. Hin und wieder zeigt es sich ja, dass scheinbar ein Wunder geschieht und jemand entgegen der ärztlichen Diagnose wieder gesund wird. Erklären kann das keiner. Ich bin mir sicher, dass alle von Ihnen eben das schon einmal erlebt oder gehört haben. Und diese Wunder erzählt der Evangelist Johannes gerne. Zugleich aber zeigt er, dass Jesus davon nichts wissen will. Denn die Menschenmenge, die das Wunder erlebt hat, ist satt geworden und 12 Körbe sind übrig geblieben. Für sie ist das Beweis genug, die da zusammenkamen, dass Jesus eben der Messias ist, der Prophet, auf den alle warten und der auf den Thron Israels gehört. Ihm wollen sie alle Macht geben. Erscheint er doch so allmächtig. Und im Judentum herrschte nämlich die Vorstellung vom Propheten, der mit göttlicher Macht versehen auf dem Thron sitzt. Das Volk, das Jesus schon so lange nachfolgte, hatte genug Zeichen gesehen. Für sie war klar, hier ist der Prophet, der Messias, der machtvoll und stark ist. Er soll der König von Israel sein. Aber Jesus wäre nicht Jesus, wenn er dieses Spiel mitspielen würde. Er macht sich davon. Er steigt auf einen Berg und ist weg. So endet das am See. Ihm geht es um etwas ganz anderes. Er möchte, dass die Menschen verstehen, dass er viel mehr auch ist als nur ein herkömmlicher Prophet oder etwa ein Herrscher oder ein Wundertäter, von denen es in Israel viele gab. Viele Menschen haben bisher in Jesus nur einen besseren Zauberer gesehen. Für sie war Jesus jemand, der die Naturgewalten beherrschte und aushebeln konnte. Sie haben das nicht verstanden, worum es Jesus tatsächlich geht. Und dies zeigt uns der Evangelist Johannes, der uns das berichtet hat, mit denen er dann auch den Jüngern Philippus und Andreas nun gesagt hat, was er wirklich erwartet und die ihn auch nicht verstanden haben. Bei ihnen, bei nämlich Philippus und Andreas, findet sich eigentlich das ganze Unverständnis der Welt, die Jesus gegenübersteht. Die beiden wissen keinen Rat angesichts dieser Menschenmassen, als Jesus den Jünger Philippus fragt, was sie nun tun sollen, steht dieser hilflos da, ebenso wie der Jünger Andreas, weil er weiß nicht weiter. Eigentlich ganz unverständlich. Denn beide sind doch schon eine Weile mit Jesus gezogen und haben seine Wunder erlebt, seine Heilungen. Sie müssten es doch eigentlich besser wissen, wenn sie zum engsten Kreis gehören. Johannes will uns mehr aufzeigen, wie wenig doch die Welt und die Menschen in Jesu engsten Kreis und Umfeld wissen, was er wirklich ist, Gottes Sohn. Und darum geht es. Ein wichtiges Detail in dieser Geschichte ist, dass die Menschen ja gar keinen Hunger leiden. Es geht also nicht darum, dass Jesus Not lindert im Sinne einer Handlung an Bedürftigen. Die Brotvermehrung ist nicht als diakonische Tat erzählt, die Jesus hier vollbringt. Die Menschen sind erstaunlicherweise satt und leiden auch keinen Durst. Sie lagern sich auf dem grünen Gras. Es erinnert eher an Psalm 23, wo es heißt, dass Gott den Menschen auf grüner Aue, also auf eine Wiese führt und sie stärkt. Keinen Hunger, keinen Durst. Aber was dann? Es geht um das, was wir im Evangelium in den nächsten Versen dieses Kapitels gehört haben. Es geht um das Brot des Lebens, um das wahre Brot, das wir Menschen brauchen. das mehr ist als nur Brot, was wir essen. Und dieses Brot kann uns nur einer geben, nämlich Jesus Christus. Und einzig allein nur bei ihm ist es zu finden. Und solange die Menschen das nicht verstehen und Jesus nur als ein Zauberer sehen, wird er sich den Menschen entziehen. Wir kommen also zu diesem Kern, worum es dem Evangelisten Johannes geht. Selbstverständlich weiß Johannes, dass Menschen Essen und Trinken brauchen, aber hier meint er eine andere Nahrung. Ähnlich wie beim Vaterunser geht es da um die zwei Seiten von Lebensmitteln, die Menschen unbedingt brauchen. Die zentrale Bitte im Vaterunser, wie wir sie kennen und auch regelmäßig beten, auch in jedem Gottesdienst, unser tägliches Brot gib uns heute. Das meint heute, jetzt, ganz im Hier und Jetzt, ganz präsent. Das meint nicht nur satt werden. Und diese Bitte drückt auch den Wunsch aus nach einem erfüllten Leben, nach der Nähe zu Gott. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Darauf zielt Johannes. Jesus bringt mit sich selbst das erfüllte Leben mit. Es ist das eigentliche Brot, das wir Menschen brauchen. Er schenkt sich hier und jetzt mit seinem Wort und seinen Gaben. Ist er anwesend, auch heute hier in unserem Gottesdienst, in diesem Moment, in dieser Stunde. Das ist es eben. Denn nicht nur die Bitte nach dem täglichen Brot im Vaterunser weist uns über das normale Sattwerden hinaus. In der heiligen Eucharistie, in Brot und Wein, in dem auch, was wir nachher hier empfangen, geschieht wesentlich mehr als nur Essen und Trinken. Jesus möchte sich uns einverleiben. Das ist ein mystisches Ereignis. Das ist ein Geheimnis. Und deshalb sprechen wir auch nachher, wie es in der Liturgie heißt, vom Geheimnis des Glaubens. Und auf dem Altar sind die heiligen Geräte verhüllt, weil es eben ein Geheimnis ist, das sich uns im heiligen Mahl enthüllt und dann doch wieder verdeckt wird, weil es für uns niemals ganz in seiner ganzen Vollständigkeit zu verstehen ist. Wir können es nur im Glauben erfahren und im gemeinsamen Feiern näher kommen. Im heiligen Mahl, im Sakrament, berührt der Himmel die Erde. Und auch wenn wir nachher das dreimal heilig singen, vereinen wir uns mit der Kirche des Himmels zu einem ewigen Lobgesang. Jesus Christus, gestern und heute und derselbe auch in Ewigkeit. Er ist das lebendige Brot, das vom Himmel gekommen ist. Und wer von diesem Brote isst, wird leben in Ewigkeit. Und das Brot, das ich euch geben werde, sagt Jesus, ist mein Fleisch für das Leben der Welt. So erleben Menschen, so erleben wir, wie sich Gott in Jesus unmittelbar uns schenkt, uns zuwendet, wie bei der Brotvermehrung. Und so wie die Menschen im Vaterunser bitten, ist es jedes Mal das Gleiche. Jesus selbst ist die Gabe. In ihm und mit ihm und durch ihn haben die Menschen Anteil am Leben mit Gott. Johannes sieht in Jesus das Reich Gottes schon auf der Erde als angebrochen. Der Himmel berührt die Erde. Gerade deshalb ist für mich völlig unverständlich, dass gerade in unseren evangelischen Gemeinden, die doch an diesem Wort Gottes besonders hängen sollen, bis zum heutigen Tag zu wenig Abendmahl gefeiert wird. Wir brauchen als Christen dieses heilige Mahl als Nahrung für Leib und Seele. Die Reformatoren haben gerade in Notzeiten dazu aufgerufen, vom heiligen Mahl Gebrauch zu machen. Und wenn Sie sich noch erinnern, gerade in der Zeit, in der nun gerade Corona war, haben viele Gemeinden gar kein Abendmahl mehr gefeiert. Wir waren dann die erste Gemeinde in Mainz, die das wieder getan hat. Wie wichtig das ist. Menschen hungern und dürsten nach dem, was Christus uns schenkt. Auch Calvin und Zwingli hatten es sogar sonntäglich empfohlen. Gerade weil die katholische Praxis damals in der Kirche im Gegensatz zu heute sehr selten die Eucharistie mit der Gemeinde gefeiert hatte. In manchen Gegenden wurde nur an Ostern den Gläubigen die Kommunion gereicht. Verwirklicht werden kann das gottesdienstliche Feiern nur zusammen mit den Gläubigen. Ohne sie bleibt das Reich Gottes wie eine Hülle ohne Fleisch und Blut. Und zugleich gewinnen die Menschen das wahrhafte, erfüllte Leben. Dieses erfüllte Leben geschieht beispielsweise in der Beziehung zu anderen. Genau das ist ja gemeint, wenn es darum geht, in seinem Nächsten Gott zu erkennen. Christus verspricht dieses erfüllte Leben nicht erst nach dem Tod. Er verspricht es uns auch schon heute und für das Leben in dieser Welt. Wer auf das Leben Christi sieht, wer ihm vertraut, an ihn glaubt, dem bringt Christus dieses Leben. Ein Leben, dessen Nahrung er selber ist, eben Lebensbrot. Und wer dieses Brot genießt, für den treten Leistungen, Gewinne und Herrschen in den Hintergrund und werden völlig bedeutungslos. Wichtig werden dagegen Liebe, Nähe, Vertrauen. Und im gemeinsamen Teilen wird Gottes Reich gemehrt und nicht anders, wie das Licht einer Kerze, das weitergegeben wird und zum Schluss alle erleuchtet. Das sind dann die Menschen, die keine Wunder mehr brauchen, um an Gott zu glauben. Jesus ist somit viel mehr als jemand, der lediglich die Naturgesetze aushebeln kann. Ihm geht es darum, den Menschen das Reich Gottes näher zu bringen. Das geht aber nur mit allen zusammen. Dazu braucht es ganz besondere Nahrung. Heute, 2000 Jahre später, ist das nicht viel anders. Wenn man in die Welt schaut, findet sich überwiegend Unglaube und Unverständnis. Wie sonst lässt sich erklären, warum nach wie vor die Menschen einander übervorteilen, sich selbst ständig in den Vordergrund stellen müssen, andere belügen und betrügen? Vom Brot des Lebens, vom Reich Gottes, ist da nicht viel zu sehen. Vielleicht hilft es weiter, sich einmal auf dieses Brot des Lebens, auf diese geistige Nahrung einzulassen und aus ihm heraus zu leben und sein Leben stärken und bereichern zu lassen. Erste Schritte könnten sein, bei diesem Spiel um den ersten Platz nicht immer wieder anzutreten. Oder die Augen offen zu halten und zu sehen, wer gerade gestolpert ist, um ihm oder ihr wieder aufzuhelfen. Auch jemanden, der dieses besondere Brot, dieses Brot des Lebens anzubieten, das weist in die richtige Richtung. Das kann geschehen, indem wir das vorleben, davon erzählen und andere dazu einladen in unsere Gemeinschaft. Ja, es gibt diese Nahrung, die der Seele gut tut und sie sogar heilen kann. Das Brot des Lebens ist für ein besonderes, ein gutes Lebensmittel da. Das ist das gute Lebensmittel. Ein Mittel für unser Seelenheil. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere menschliche Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, dem Brot des Lebens. Amen.
Amen.